Ich möchte gerade noch eine kleine Sache ergänzen zu der Kollekte, die wir heute eingesammelt haben. Bildungszentrum Elstal, die hatten gestern Tag der offenen Tür zur Feier des 20-jährigen Bestehens. Und ich habe gedacht, eigentlich sammeln wir schon für Elstal seit fast diesen 20 Jahren. Das war für die, die damals noch nicht dabei waren, das war eine große Sache für unseren Bund, dass quasi die Ausbildungsstätte, das frühere Predigerseminar, was jetzt eben Theologische Hochschule ist, das war in Hamburg gewesen und die Verwaltungszentrale war in Bad Homburg gewesen und es ist alles zusammengelegt worden dort in Elstal bei Berlin vor 20 Jahren, weil dieses Grundstück gekauft werden konnte, was so viele Möglichkeiten bietet. Und unser Bund ist danach dann in etwas finanzielle Schwierigkeiten gekommen und wir haben gesagt, wir finden es gut, dass der Bund sich so entschieden hat. Und diese 20 Jahre haben ja auch gezeigt, dass das eine gute Entwicklung genommen hat, dort dieses Bildungszentrum mit der Ausbildungsstätte für die Pastoren und viele Dinge mehr. Und wir möchten das regelmäßig unterstützen mit Kollekten. Und deswegen haben wir heute auch dafür eingesammelt, weil auch jetzt wieder der Bund gewisse finanzielle Klammheiten hat und wir das einfach mit untertragen möchten als Gemeinde auch und da einfach ein Zeichen der Ermutigung setzen und immer wieder einfach auch eine Kollekte dafür sammeln. Es ist nicht so attraktiv für solche Kollektenverwendungen zu sammeln. Das macht sich also oft greifbarer, wenn man sagt, irgendwie, keine Ahnung, da sind kleine Kinder in Afrika und die haben Hunger und dann öffnet sich das Portemonnaie irgendwie leichter als für solche Dinge, die so nach Verwaltung aussehen. Aber sie sind so notwendig. Wir brauchen auch das und deswegen danke einfach an dieser Stelle auch, dass ihr das mittragt. Ja, vor der Predigt möchte ich jetzt gerne nochmal mit uns beten und einfach Gott einladen, dass er zu uns redet. Lieber Vater, danke dafür, dass wir uns hier in Freiheit versammeln können. Danke, dass du mitten unter uns bist durch deinen Heiligen Geist, so wie du es verheißen hast. Und danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und möchte ich jetzt bitten, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir das verstehen, was du jedem Einzelnen heute sagen möchtest. Du kennst jede einzelne Person, die heute hier ist und weißt, was wir brauchen. So rede du, Herr Jesus Christus. Amen. Ich habe für die Predigt heute so einige Punkte vorbereitet und ich weiß, es gibt Menschen, die schreiben mit oder versuchen das mit nachzuvollziehen und manchmal ist es dann schwierig, die Gedankengänge mitzuvollziehen und zu sehen, wo sind wir denn jetzt gerade? Und deshalb habe ich eine PowerPoint erstellt, das mache ich sonst selten, aber einfach als Hilfe zum Mitdenken und Bernd hat mir freundlicherweise sein Netbook hier hingepackt, damit ich selber weiterschalten kann und ich frage jetzt nochmal, der rechte Pfeil geht immer weiter wahrscheinlich, oder? Okay, wir werden es gleich sehen. Ihr seht schon, das Thema, der Himmel ist offen, christliche Auferstehungshoffnung als Ermutigung in unserer Zeit. Der Text, den ich für heute ausgesucht habe, der ist vielleicht nicht so typisch für diese Zeit des Jahres, sondern wird eher im November rund um den Ewigkeitssonntag gepredigt. Aber ich habe mich gefragt, was wir aus der Osterbotschaft vom leeren Grab und aus dem Himmelfahrtsfest, was wir am Donnerstag gefeiert haben, mitnehmen. Und ich nehme mit, der Himmel ist offen. Ich glaube, wir brauchen diese Ermutigung in einer Zeit, in der wir mit persönlichen Herausforderungen kämpfen. Und einige von uns stehen durchaus unter Druck. Okay, da soll nur das Wort Einleitung kommen, aber genau, du machst das mal weiter. Es ist eine Zeit mit persönlichen Herausforderungen und es ist auch eine Zeit, in der wir durch Nachrichten in den Medien immer wieder verunsichert werden und uns fragen, welcher Zukunft wir entgegengehen. Und dabei helfen uns weder Angstmacherei oder falsche Heilsversprechen, sondern immer wieder der Blick auf Jesus, der Grund unserer Hoffnung ist. Er ist das lebendige Wort Gottes und das finden wir in der Bibel, durch die er zu uns redet. Und deshalb lasst uns hören, was der jungen Gemeinde in Thessalonich geschrieben wurde, als sie verunsichert war. Nach dem ersten geistlichen Aufbruch mit einem schönen Gemeindewachstum waren sie in einer Phase angekommen, in der einerseits Druck von außen herrschte und andererseits die ersten Gemeindeglieder schon verstarben, ohne dass Jesus wiedergekommen war. Jetzt kann ich gerade.
Jetzt bist du wieder, Chef.
Danke. Ja. Genau, der Text steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Ich lese Ihnen nach dieser Übersetzung Neues Leben Übersetzung. Und nun, Brüder, möchte ich, dass ihr wisst, was mit denen geschieht, die bereits gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie jene Menschen, die keine Hoffnung haben. Denn weil wir glauben, dass Jesus starb und wieder auferstanden ist, glauben wir auch, dass Gott durch Jesus alle verstorbenen Gläubigen wiederbringen wird, wenn Jesus kommt. Ich kann euch dies mit einem Wort des Herrn sagen. Wir, die noch leben, wenn der Herr wiederkommt, werden nicht vor den Toten zu ihm kommen. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, die noch auf der Erde leben, auf den Wolken hinaufgehoben werden, in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Man fragt sich ja, was die Gemeinde denn erwartet hatte. Hatten sie etwas falsch verstanden? Was hatte Paulus überhaupt bei ihnen gepredigt? Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 17, wo die Entstehung der Gemeinde beschrieben wird. Paulus und Silas sind auf der zweiten Missionsreise. Gott hatte sie bis nach Europa geführt. Ihre erste Station war Philippi. Dort bekehrte sich die Geschäftsfrau Lydia und später der Gefängnisaufseher, der eigentlich auf Paulus und Silas aufpassen sollte. Mit der Gemeinde in Philippi, die dort dann entstand, hat Paulus eine sehr gute Beziehung gepflegt. Von Philippi aus ging es dann nach Thessalonich. Und im Gegensatz zu Philippi, wo sie Frauen am Sabbat an einem Flussufer trafen, die dort gebetet haben, weil es eben keine Synagoge gab, im Gegensatz zu dort gab es also hier in Thessalonich eine Synagoge, in der sich die jüdische Gemeinde in der Diaspora versammelte. Das war immer der Anknüpfungspunkt für die missionarische Tätigkeit von Paulus. Wo ist eine jüdische Gemeinde? Die Juden sind das Volk Gottes. Sie haben die Heilige Schrift. Sie warten auf den Messias. Die Propheten haben viele Hinweise auf ihn gegeben. Und nun muss man es ihnen nur noch erklären, dass sich das alles in Jesus erfüllt hat. Dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist. Und so macht er es auch in Thessalonich. Apostelgeschichte 17, 1-3. Nun zogen Paulus und Silas durch die Städte in Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonich, wo es eine jüdische Synagoge gab. Wie gewohnt ging Paulus zur Synagogenversammlung und legte den Leuten dort an drei Sabbaten die Schrift aus. Ausführlich erläuterte er die Prophezeiungen über das Leiden des Christus und über seine Auferstehung von den Toten und sagte: Dieser Jesus, von dem ich euch erzähle, ist der Christus. Wahrscheinlich waren es nicht drei aufeinanderfolgende Sabbatgottesdienste, sondern es lag eine Zeit dazwischen. Denn im weiteren Verlauf von Apostelgeschichte 17 sieht man, dass in diesen Wochen oder Monaten die Gemeinde entstand. Vers 4: Einige Juden ließen sich überzeugen und unterstützten Paulus und Silas. Dazu kamen noch viele Griechen, die zum jüdischen Glauben übergetreten waren, sowie eine große Zahl der vornehmsten und angesehensten Frauen der Stadt. So war es damals losgegangen. Ein richtiger Aufbruch. Immer wieder wird Paulus es erzählt haben, wie es mit Jesus war und dass er selbst es kaum glauben konnte. Ja, dass er am Anfang der größte Gegner dieser Geschichte war. Jesus, der Messias, war in Jerusalem gekreuzigt worden und nach 3 Tagen auferstanden. Die Jünger hatten ihn gesehen. 40 Tage lang war er immer wieder leibhaftig bei ihnen, bis zu seiner Himmelfahrt. Dann hatte Gott den Heiligen Geist auf die Jünger ausgegossen und sie hatten den Auftrag bekommen, überall von ihm zu predigen. Die Menschen sollten alle davon erfahren, dass er alle zu sich einlädt, dass es Vergebung der Schuld gibt und dass Jesus neues Leben schenkt. Und dass er wiederkommen wird, um mit allen Gemeinschaft zu haben, die auf ihn warten. Diese Botschaft war von Paulus selbst bis aufs Blut bekämpft worden, bis Jesus ihm persönlich erschien und ihn zu seinem hingegebenen Nachfolger machte. Und nun war er selbst bis in Europa, um diese gute Botschaft weiterzugeben. Die Anfangszeit in Thessalonich war heftig. Der Widerstand in der jüdischen Gemeinde war groß. Durch falsche Beschuldigungen, wir würden heute sagen Fake News, gerieten die politisch einflussreichen Leute unter Druck, etwas gegen Paulus und Silas zu unternehmen. Die Christen, diese jungen Christen, versuchten sie zu schützen. Zuerst durch eine Bürgschaft, die sie abgegeben haben. Aber dann brachten sie sie doch in eine andere Stadt und so ging die Reise für Paulus und Silas weiter. Die junge Gemeinde musste nun allein zurechtkommen und durch gegenseitige Ermutigung sich stärken und durch den Heiligen Geist im Glauben wachsen. An dieser Stelle habe ich mich gefragt, wie wohl so ein Gottesdienst da ausgesehen hat. Worauf hat sich die Lehre gestützt? Klar, sie hatten die jüdischen Schriften, die mündliche Überlieferung von Paulus, die Abendmahlsfeier, das Herrenmahl, das Singen von alten jüdischen Liedern, zum Beispiel die Psalmen, aber auch neue Lieder. Der Christushymnus zum Beispiel aus dem Philipperbrief, das ist ein altchristliches, urchristliches Lied. Und Paulus hat es dann in den Brief an die Philipper mit übernommen. Dieses, er war ein göttlicher Gestalt, hielt es nicht für einen Raub und so weiter. Ja, so war wohl das Gemeindeleben gestaltet. Aber eben ohne jetzt so einen vollmächtigen Prediger wie Paulus oder andere. Und da blieb es nicht aus, dass viele Fragen noch offen waren. Und man konnte eben nicht schnell mal eine E-Mail schreiben oder anrufen mit dem Handy oder irgendeinem Telefon oder so. Aber zum Glück gab es weiterhin Kontakt mit Paulus über seinen Mitarbeiter Timotheus, der auf einen Gemeindebesuch geschickt wurde. Das finden wir auch im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3. Da steht dann, als wir es schließlich nicht mehr aushielten, beschlossen wir, dass ich allein in Athen bleiben sollte und schickten Timotheus zu euch. Und über diesen Weg, also den Besuch des Timotheus und der kommt wieder zurück zu Paulus, war Paulus dann informiert worden, wie es der Gemeinde geht. Sie ist treu im Glauben und in der Liebe zu Gott. Sie ist bekannt für ihre Liebe untereinander. Und sie vermisst Paulus genauso wie er sie. Aber offensichtlich sind sie doch verunsichert, dass die Wiederkunft Jesu nicht innerhalb von wenigen Jahren geschehen ist. Und deshalb äußert sich Paulus dazu besonders. Warum ist das wichtig? Warum will man das ungefähr abschätzen, ob es eine kurze oder eine lange Zeit ist, bis Jesus kommt? Vielleicht ist das so ähnlich wie mit der Frage nach dem eigenen Tod. Wie lange habe ich noch Zeit? Was kann ich planen? Was muss ich noch tun? Oder was lohnt sich nicht mehr? Kleine Zwischenbemerkung. Eine sehr fitte 100-Jährige wurde mal gefragt, was sie bereut in ihrem Leben oder wo sie denkt, sie hätte was anders machen sollen. Und daraufhin war ihre Antwort, dass ich mit 80 gedacht habe, es lohnt sich für mich nicht mehr, mich in das Internet einzuarbeiten. Das bereut sie jetzt mit 100. Hätte sich noch gelohnt sozusagen. Hier in Thessalonich liegt die Frage aber noch ein bisschen anders. Ja, sie hatten gedacht, Jesus kommt bald wieder. Aber nun waren einige gestorben und sie fragten sich, was ist denn mit denen, die gestorben sind, wenn Jesus wiederkommt? Sind die dann trotzdem dabei? Was passiert eigentlich mit den Verstorbenen? Machen wir uns dazu Gedanken? Ich würde sagen, je nachdem, in welcher Lebenssituation man ist. Wir persönlich sind gerade damit konfrontiert, dass wir uns an den Gedanken gewöhnen müssen, dass unsere Eltern vielleicht in nicht mehr allzu langer Zeit zum Herrn gehen werden. Und dann stellt man sich diese Fragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir das Thema für heute vorgenommen: Der Himmel ist offen. Was bedeutet das für uns? Und eine erste Antwort ist: Die Auferstehung Jesu gibt uns eine tröstende Gewissheit. Paulus schreibt hier: Ich möchte euch nicht im Ungewissen lassen, damit ihr nicht traurig seid, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Der Tod eines Menschen ist immer mit Trauer verbunden. Aber im Glauben gibt es Hoffnung darauf, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Diese Hoffnung wird begründet durch die Auferstehung Jesu, der von den Toten auferstanden ist und so die Macht des Todes überwunden hat. So wie Jesus auferstanden ist, werden auch diejenigen auferstehen, die im Glauben an ihn gelebt haben, sagt dieser Text hier aus. Er beantwortet damit die Frage, ob diejenigen, die zu diesem Zeitpunkt aus der Gemeinde in Thessalonich verstorben waren, bei der Wiederkunft Jesu einen Nachteil hätten. Es wird nichts darüber gesagt, wohin jemand geht, der verstirbt. Man sieht daran sehr gut, dass dieser Brief auf eine konkrete Situation und bestimmte Fragestellung in einer konkreten Gemeinde eingeht und nicht den Anspruch auf eine vollständige Systematik oder Theologie hat. Denkbar wäre ja auch eine andere Antwort gewesen. Zum Beispiel: Seid nicht traurig über die Verstorbenen, die sind ja schon im Himmel bei Jesus. Nein, hier wird die Zielperspektive herausgestellt. Am Ende, wenn Jesus wiederkommt, werden alle Gläubigen gemeinsam bei Jesus sein. Niemand hat einen Vorteil oder einen Nachteil. Der erste Thessalonicher Brief ist der erste Brief des Paulus überhaupt, der uns überliefert ist. Und er ist vermutlich das erste und älteste uns erhaltene Schriftstück der apostolischen Zeit. Und sowas wie die Keimzelle des Neuen Testaments. Das sieht man auch daran, dass Paulus hier mit großer Selbstverständlichkeit davon schreibt, dass er damit rechnet, dass Jesus noch zu seinen Lebzeiten wiederkommen wird. Ja, wir, die wir noch leben. Also, ich bin da noch dabei, ich bin da noch voll in Action. Diese Einschätzung hat sich in späteren Briefen durchaus verändert, wo er zum Beispiel schreibt: Ich würde am liebsten jetzt schon sterben, um bei Christus zu sein. Philipper 1, Vers 23. Aber auch in 1. Korinther 15, seiner großen Abhandlung über die Auferstehung, stellt er heraus, dass Jesus der Erste war, der auferstanden ist, und alle anderen werden ihm bei der Auferstehung der Toten am Ende der Zeit nachfolgen. Bei der Kreuzigung Jesu zerriss der Tempel im Vorhang vor dem Allerheiligsten, berichtet das Matthäus-Evangelium. Das ist ein Sinnbild für den freien Zugang zu Gott, den wir im Glauben an den Tod Jesu haben. Die Auferstehung hat es beglaubigt. Jesus ist wahrhaftig der Sohn Gottes. Und dann kam die Himmelfahrt, die deutlich macht: Jesus selbst ist Gott. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, heißt es im apostolischen Glaubensbekenntnis. Aber dieser Himmel, in dem der Vater und der Sohn Jesus sind, ist nicht weit weg. Er ist nicht verschlossen, sondern er ist offen. Wir haben freien Zugang. Das Reich Gottes ist hier unter uns und beginnt immer da, wo ein Mensch sich auf dieses Leben mit Jesus einlässt. Gott lebt in jedem Einzelnen durch seinen Geist. Nur erkennen das noch nicht alle Menschen. Aber er wird eines Tages sichtbar wiederkommen, so dass alle ihn sehen. Und das ist der zweite Punkt, den ich hier aus diesem Text ziehe. Unsere Zielperspektive ist die Wiederkunft Jesu. Vor ein paar Wochen habe ich euch schon mal davon berichtet, dass ich einmal völlig platt war, als im Gespräch über Jesus eine muslimische Frau mir sagte: Aber wir glauben, dass er wiederkommt. Und ich sagte: Wir auch. Bei mir selbst habe ich dann gedacht: Wie können wir das wieder deutlicher machen? Diesen Glauben daran, dass Jesus wiederkommen wird. Es macht doch einen Unterschied, ob unser Glaube rückwärtsgewandt ist. Wir also nur auf das schauen, was einmal war, wie Jesus gelebt hat und wie vorbildlich das war, oder dass er für mich gestorben ist, mir meine Schuld vergeben hat, und das war es dann. Wenn ich damit rechne, dass Jesus wiederkommt, wenn ich das wieder neu in den Blick nehme, öffnet sich wieder die große Perspektive, der Blick für das große Ganze. Ein Beispiel: Nächste Woche feiern Bernds Bruder und seine Frau Silberhochzeit. Besonders die Frau, also unsere Schwägerin, ist total im Vorbereitungsfieber. Und jetzt geht es noch um die Auswahl der Vanillesoße zum Nachtisch. Die will sie selbst machen. Und ihr wisst ja gar nicht, welche Varianten von Vanillesoße es alles gibt und was man da alles bedenken kann. Ein winziges Detail möchte man meinen. Und ja, man kann aber aus allem ein Thema machen. Und mit etwas Abstand, so 250 Kilometer zwischen Blaubeuren und Oberramstadt, möchte man dann zu ihr sagen: Liebe Gastgeberin, verlier dich doch nicht in den Details. Worum geht es denn eigentlich? Um Vanillesoße? Oder darum, dass du ein Fest feiern willst? Und so geht es uns im Leben und auch im Glauben oft. Wir stressen uns wegen den Details und verlieren den Blick für das große Ganze. Und dazu soll dieser Gottesdienst eigentlich wie jeder Gottesdienst dienen, dass wir die Zielperspektive wieder in den Blick nehmen. Wie beschreibt Paulus hier dieses Ziel? Schauen wir in Vers 16. Denn der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Dieses zweite Kommen wird also nicht klein und verborgen wie an Weihnachten sein, sondern groß und mächtig und sichtbar für alle. Deshalb beten wir ihn heute schon an, als den Herrn, der von sich gesagt hat: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist der Mächtige, der alles in der Hand hat, und ihm leben wir entgegen. Die Details seiner Wiederkunft werden an den verschiedenen Stellen der Bibel sicherlich mit etwas unterschiedlichen Worten beschrieben. Da mag man sich hinein vertiefen und Pläne herauslesen, was genau zuerst passiert und was danach. Aber das ist die Frage, ob uns das weiterbringt. Wichtig ist für mich jetzt heute: Welche Konsequenz hat es für uns, mit der Wiederkunft Jesu zu rechnen? Wie gesagt, die Gläubigen warten schon lange darauf und niemand weiß, wann es sein wird. Aber wir sind gewiss, dass es passieren wird. Was bedeutet es also? Es bedeutet, dass unser menschliches Leben hier mit den Sorgen, die wir uns machen, um unser Geld, um unseren Besitz, um unser Ansehen, selbst Schulnoten oder unser Äußeres, das sind immer vergängliche Details wie die Auswahl der Vanillesoße, um in diesem Beispiel zu bleiben. Glauben wir ernsthaft, dass wir dann danach gefragt werden? Ja, wir werden gefragt, aber nach ganz anderen Dingen. Wie bist du mit den Gaben umgegangen, die ich dir anvertraut habe? Welchen Menschen hast du gedient? Und wir werden bekennen müssen: Herr, viel zu oft haben wir nur an uns gedacht. Erinnert ihr euch an das Lied, was wir vor der Predigt gesungen haben? Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Wer zu Jesus gehört, darf diese Gewissheit haben, dass die Gnade größer ist als unsere Unzulänglichkeit. Wir nennen das Heilsgewissheit. Und das ist der Unterschied zwischen dem christlichen und dem muslimischen Glauben. Dort wird, wie gesagt, auch damit gerechnet, dass Jesus eines Tages wiederkommt und dass es dann ein Gericht geben wird. Aber wie das für den Einzelnen ausgeht, hängt ganz von seinen guten Taten und seinem Gehorsam ab. Deshalb unterwerfen sich die Muslime ab diesem Wochenende wieder 30 Tage den eisernen Regeln des Ramadan. Kein Essen und Trinken zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Das ist sehr hart bei diesen Temperaturen und in einem Land, in dem der Alltag trotzdem weitergeht wie immer. Da draußen im Flur liegen die Hefte aus, 30 Tage Gebet für die muslimische Welt. Und ich empfehle sie euch zum Mitnehmen. Denn wir wollen für sie beten, wir wollen für Muslime beten, dass sie Jesus erkennen, der nicht nur der Richter, sondern zugleich auch der Retter für sie sein will. Und er ist der Retter nicht nur für sie, sondern auch für uns. Denn unsere Hoffnung, das ist der dritte Punkt, Unsere Hoffnung ist die ewige Gemeinschaft mit Jesus. Vers 17. Wir wollen dem Herrn begegnen und in Ewigkeit bei ihm bleiben. Tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Jesus ist durch seinen Heiligen Geist schon hier bei uns. Aber wie viel schöner wird es dann erst sein, wenn wir ihn wirklich sehen können und ohne menschliche und irdische Begrenzungen ihm gegenübertreten. Das ist eine wunderbare Aussicht. Manch einer fragt sich dabei, was denn mit denen ist, die nicht an Jesus glauben. Kann man aus diesem Text etwas dazu sagen? Die Antwort ist nein, zu dieser Frage macht der Text keine Aussage. Das war gar nicht das Thema. Sondern hier ging es einzig um die Frage, welchen Unterschied es bei der Wiederkunft Jesu macht, ob man ihn lebend erwartet oder ob jemand schon verstorben ist. Und dazu sagt Paulus also, es macht keinen Unterschied. Die Verstorbenen werden auferweckt und werden gemeinsam mit den Lebenden Jesus sehen und in die ewige Gemeinschaft mit ihm aufgenommen. Und ja, wie das aussieht, diese ewige Gemeinschaft mit ihm, ich denke, das können wir uns gar nicht nicht leuchtend genug und nicht schön genug ausmalen. Aber die Frage, ich weiß es aus manchen Gesprächen, die Frage bleibt, ja, was ist mit denen, die nicht zu Jesus gehören, weil sie in diesem Leben, aus welchen Gründen auch immer, keine Beziehung zu ihm eingegangen sind. Und deshalb habe ich noch einen Punkt angefügt, auf den ich gekommen bin durch ein Referat, was ich vor kurzem gehört habe. Michael Kiskalt von der Theologischen Hochschule in Elstal hat auf einen wichtigen Aspekt hingewiesen, als er beim Landesverbandsrat jetzt in Darmstadt war. Und er hat vor einigen Jahren zu dieser Thematik einen Aufsatz verfasst, aus dem ich einige Gedanken wiedergeben möchte. Deshalb dieser Punkt hier, die Wiederkunft Jesu, Allversöhnung oder doppelter Weltausgang. Mich hat besonders beeindruckt, dass er deutlich machen konnte, dass es zwei verschiedene Lehren zum Weltende gibt, die beide durch Bibelstellen aus dem Neuen Testament belegt werden können. Zum einen gibt es die sogenannte Allversöhnungslehre, also die Lehre davon, dass am Ende alle Menschen mit Gott versöhnt sein werden und es keine Trennung in Himmel und Hölle geben wird, sozusagen also die Hölle das als ein Bereich, in den Gott nicht hinkommt, den gibt es dann nicht. Die andere Lehre ist die vom sogenannten doppelten Weltausgang. Also doppelt in dem Sinne, für die einen geht es gut aus. Das sind diejenigen, die sich in diesem Leben für Jesus entschieden haben und in Beziehung zu ihm leben. Die anderen, die das nicht getan haben und daher im Gericht nicht von ihm freigesprochen werden, für die geht es eben schlecht aus. Die Belege für diesen doppelten Weltausgang finden sich zum Beispiel im Gleichnis vom Weltgericht, Matthäus 25, oder in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus, Lukas 16, oder das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen, auch in Matthäus 25. Und es gibt nur einige Stellen mehr. Aber so eindeutig, wie es scheint, ist es nicht. Befürworter der Allversöhnungslehre, und darunter sind bekannte Prediger im württembergischen Pietismus im 19. Jahrhundert, vielleicht sagt euch der Name Blumhardt was, die sagen, es kann nicht sein, dass es am Ende einen Bereich in der Welt gibt, in der Gottes Macht nicht hinreicht. Und als biblische Belege führen sie zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 19 an, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Also Gott hat alles in Christus getan und die ganze Welt ist darin eingeschlossen. Oder Epheser 1, Vers 9, in Christus soll alles zusammengefasst werden, was im Himmel und auf Erden ist. Oder 1. Korinther 15, 28, da schreibt Paulus, dass am Ende Gott alles in allem sein wird. Man kann das jetzt noch ausführlicher darstellen, wer diesen Aufsatz haben möchte, wende sich vertrauensvoll an mich, ich kann den dann auch weitergeben. Der Autor Michael Kiskalt stellt dann darin fest, dass man weder aus den einen noch aus den anderen Texten eine abgeschlossene, allgemeingültige, dogmatische Lehre machen kann. Grundsätzlich gibt es theologische Argumente für beide Seiten. Deutlich wird, dass im Neuen Testament auf jeden Fall mit dem Gericht Gottes am Ende der Zeit gerechnet wird. Nur wie Gottes Gerichtshandeln dann aussieht, ob nicht letztlich doch alles Gericht an der Person Jesu vollzogen ist und so Gnade über das Gericht triumphiert. Das können wir nicht endgültig für alle Menschen klären. Gewiss ist, dass für die, die sich zu Jesus bekennen, diese Aussage gilt. Gnade triumphiert über das Gericht. Für alle anderen muss jedenfalls mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass es auch einen anderen Ausgang gibt. Aber eine Gewissheitsaussage für sie zu treffen, im Sinne von der oder der kommt auf jeden Fall in die Hölle, das steht uns nicht zu. Denn Richter ist Gott und nicht wir. Im Blick auf die Spannung zwischen Gnade und Gericht stellt Kiskalt fest, die biblisch gegebene Spannung zwischen der Gewissheit der universalen Erlösung Gottes und der Befürchtung des doppelten Weltausgangs der Weltgeschichte, des doppelten Ausgangs der Weltgeschichte, darf nicht aufgelöst werden. Wir können ihn nicht auflösen. Das bedeutet für uns, wir schauen der Wiederkunft Jesu als Menschen entgegen, die auf seine Gnade vertrauen. Wenn wir seine Vergebung angenommen haben, dürfen wir diese Gewissheit haben. In Bezug auf andere Menschen, gerade die, die uns nahestehen und für die wir so sehr hoffen, dass Gottes Gnade sie erreicht, gibt es gute Gründe für diese Hoffnung. Ein letztes Urteil dürfen wir getrost Gott überlassen und wir werden in der Zwischenzeit nicht aufhören zu beten und zu bitten, dass Gottes Geist wirkt. Denn was könnte einem Menschen Besseres passieren, als hier in diesem Leben schon zu erkennen, dass Gott in unendlicher Liebe auf ihn wartet? Ich komme zum Schluss. Warum ist also christlicher Auferstehungsglaube eine Ermutigung in dieser Zeit? Menschen um uns herum kämpfen mit den gleichen Herausforderungen wie wir. Sie fragen sich, was wirklich im Leben zählt, was das große Ganze ist. Und sie fragen sich auch, was nach dem Tod passiert. Wenn wir hier Menschen sind, die an Jesus Christus glauben, dann lasst uns mit dem offenen Himmel rechnen. Wir bezeugen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und uns so die Hoffnung auf unsere Auferstehung gibt. Wir rechnen damit, dass er wiederkommt und dass das Leben hier auf dieser Erde nicht alles ist. Wir vertrauen seiner Gnade und Liebe, die uns schon hier, aber auch in der Ewigkeit mit seiner Gemeinschaft beschenkt. Und für alle, die daran nicht glauben können, hören wir nicht auf zu beten, zu hoffen und zu glauben, dass Gottes Liebe zu ihnen so groß ist, dass er sich auch ihnen offenbaren wird, wann immer er das tut. Amen.